zur Grundlage unserer heutigen Botschaft lese ich Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Abvers 43 bis Kapitel 2, Vers 11. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesum, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in welcher kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge, gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung, und ging in je einen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Fülle die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser geworden war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum Ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit Gottes Wort.
So, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf in der Stadt mit Herz in München. Und das Herz schlägt einem hier sehr schnell entgegen. Das habe ich nun schon mehrfach gemerkt. Wie wir ja schon jetzt in der Textlesung gelesen und gehört haben, geht es um eine Stelle in Johannes 1 bzw. Johannes 2, vornehmlich um die Hochzeit zu Kana. Die Hochzeit zu Kana, nicht zu Kanaan, das ist ein anderes Wort, sondern die Hochzeit zu Kana. Im Johannesevangelium werden 7 Wunder von Jesus berichtet. Das erste Wunder, das erste überhaupt, das Jesus tat, ist die Verwandlung des Wassers in Wein anlässlich der Hochzeit zu Kana. Und das zweite Wunder ist die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Johannes Kapitel 4. Das werde ich vielleicht heute Morgen noch ganz, ganz kurz mit besprechen. Die anderen 5, da muss man sich dann einen anderen Termin suchen, und um die noch darzulegen. Heute Morgen geht es um das erste Wunder, die Hochzeit zu Kana, die Wein, die Verwandlung des Wassers in Wein. Nun könnte ich versuchen, mich den teilweise interessanten Auslegungen, Kommentierungen der positiven Exegeten, der positiven Bibelausleger anzuschließen. Da wird zum Beispiel davon geredet, dass Wein ein alttestamentliches Zeichen für das Heil, für die Rettung ist, so Dr. Gerhard Meyer in einem seiner Kommentare. Oder auch, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, also gibt er den echten Wein. Oder Werner de Boer, alle alte Angst, alles alte, was der Trübsal ist, zu Ende. Gott gibt edlen Wein anstelle des Wassers. Oder ein anderer schreibt, Wasser, weil es Reinigungskrüge waren, das ist der vergebliche Reinigungsversuch der Menschen. Gott gibt königlichen Freudenwein, Freudenwein in königlicher Fülle. Und so wird dann im Allgemeinen ausgelegt, das Wasser ist hier das Wasser der Trübsal. Da gibt es einige Bibelstellen dafür, ich sage Ihnen gleich einige. Und Gott gibt dafür den Wein der Freude. Von diesem Wasser der Trübsal steht in 1. Könige 22, 27 oder in Jesaja 30, Vers 20. Ich mache diese Deutungen ganz bestimmt nicht gering. Sie gehören zum siebenfach geläuterten Gotteswort, von dem wir in Psalm 12, Vers 7 oder je nach Übersetzung Psalm 12, Vers 6 lesen. In wie viel Betrübnis hinein hat Gott schon durch Jesus Christus seine Freude gegeben, und wer hätte das von uns nicht auch schon erlebt? Das ist ein ermunterndes Wort. Und in wie viel Selbstreinigungsversuche hinein hat Gott schon sein Heil, seine Rettung, seine Erlösung gegeben? Und unsere ganze Bemühungen ad absurdum geführt. Und uns gezeigt, mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind allein verloren. Ich kann diesen Auslegungen aber nur ganz begrenzt folgen. Und ich werde heute Morgen dieses Geschehen, ist ja kein Gleichnis, es ist ein Geschehen, anders auslegen. Und das habe ich schon einmal gesagt, als ich dieses Gleichnis auslegte, wenn Sie mit meiner Auslegung nicht einverstanden sind, dann behalten Sie das, was ich Ihnen jetzt zum Anfang gesagt habe. Fest in Ihrem Herzen und vergessen Sie dann anschließend das, was ich gesagt habe. Da bin ich gar nicht böse. Kana, und nun fangen wir an. Der Nathanael kommt auch gleich noch dran, der in Kapitel 1 steht. Wir sind jetzt in Kapitel 2 vom Johannesevangelium, wo die Hochzeit zu Kana berichtet wird. Kana in Galiläa. Es gibt 3 Stellen über Kana im Alten Testament, die beziehen sich aber alle auf andere Städte, die auch Kana heißen, aber nicht Kana in Galiläa sind. Und der Ort Kana in Galiläa, der kommt nur im Neuen Testament vor und dort nur bei Johannes. Also die anderen Städte im Alten Testament werden von Johannes nicht erwähnt. Also es geht hier um das Kana in Galiläa. 4-mal kommt es vor.
Johannes 2, Vers 1, am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana, das haben wir vorhin gelesen, wir haben es gehört. Oder dann, das nicht nur oder, sondern es ist so, das zweite Vorkommen ist dann dieses Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana, wieder in Galiläa, ein paar Verse später. Dann mit dem königlichen Beamten, deshalb gehört das zusammen, der wurde getroffen und der ging zu Jesus nach Kana in Galiläa, wird ausdrücklich erwähnt. Und dann gibt es noch etwas, und deshalb ist der Nathanael uns nachher noch, wird der Nathanael uns nachher noch ein bisschen beschäftigen, Johannes 21, Vers 2. Nathanael, der Jünger, war von Kana in Galiläa. Kana hat sich wohl einen guten Ruf bewahrt. Es lag 12 Kilometer nördlich, nördlich von Nazareth. Und wie gesagt, es ist gar nicht so unbedeutend gewesen, denn später, also nach der Zeit Jesu, wohl nach der Zeit der ersten Christen, wohnte dort in dem Kana eine Abteilung der 24 Priesterordnungen des hebräischen oder des jüdischen Kultus. Sie wissen ja vielleicht, dass die Priester eingeteilt waren in 24 Abteilungen und damals, als Johannes der Vater des dass Zacharias, der Vater des Johannes des Täufer, Dienst hatte, war er einer der 24 Abteilungen und hatte eben nun da seinen Dienst zu verrichten im Tempel. Maria, die Mutter Jesu, war aus königlichem Geschlecht, aus dem Hause Davids, das ist ja klar, und Kana könnte durchaus in Verbindung mit dem königlichen Geschlecht stehen, denn später trifft der königliche Beamte wieder Jesus dort. Und Maria, die Mutter Jesu, hatte wohl zu den Verantwortlichen dort bei dieser Hochzeit einen ganz guten, würden sagen, Draht oder Connection, würde man heute sagen. Vielleicht war sie mit den Leuten näher bekannt oder verwandt sogar, denn sie nimmt nachher die Sache ja ein bisschen in die Hand, wie da das mit dem Wein war. Nicht? Über so ihren Kanal kam das dann zu Maria und dann geht Maria zu Jesus und dann sagt sie so einem, jetzt wartet mal ab, was Jesus euch sagt. Also die hatte ja schon eine ganz gute Beziehung in diesem Ort. Also Kana war bestimmt nicht so ganz unbedeutend und war auch eine recht fromme Stadt. Werden wir gleich sehen, warum. Ganz, ganz anders Nazareth. Schockiere ich Sie vielleicht jetzt gleich anschließend, aber da steht in der Bibel, fragen Sie die Bibel. Nathanael sagt, der kommt aus Kana in Galiläa, aus dem frommen Örtchen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Oder sogar nach einer anderen Übersetzung, kann aus Nazareth, füge hinzu, überhaupt etwas Gutes kommen? Der Ort muss verrufen gewesen sein und war auch verrufen. Ich sage Ihnen auch warum. Sechs Kilometer nordwestlich von Nazareth wurde zur Zeit der Kindheit Jesu die Stadt Sephiro wieder aufgebaut. Die Stadt Sephiro kommt in der antiken Literatur kaum vor und trotzdem hatte sie eine große Bedeutung, denn sie war unter Herodes dem Großen, also der Zeit, als Jesus geboren wurde, war sie seine Hauptstadt in Galiläa. Und nun gab es dort Aufstände, in der Zeit des Todes des Herodes wurde sie niedergebrannt. Die jungen Leute sagen heute, die würde abgefackelt. Ja? Also die wurde niedergebrannt. Und dann wurde sie aber anschließend unter dem Sohn von Herodes dem Großen, das ist Herodes Antipas wohl gewesen, wieder aufgebaut. Und das war in der Zeit der Kindheit Jesu. Nun lebte oder wohnte Jesus mit seinen Eltern 6 Kilometer, damit natürlich südöstlich von Sephiro in Nazareth. Und diese Stadt war eine römische, eine griechisch-römische Stadt mit Theater, mit Götzendienst und Götzenkult und vielleicht einem Götzentempel und all den Götzendiensten dazu. Und da war es natürlich klar, dass dort vielfache Verführungen ausgehen, wie heute in einer Großbaustellung in Europa oder sonst irgendwo in der Welt ganz genau, dass eben dort gewisse Dienste angeboten werden, die man sonst vielleicht nicht so ohne weiteres anbietet. Und der Vater von Jesus, der war Bauhandwerker, der war nicht Zimmermann, vielleicht war das auch. Der war Technikus, der war, würde sagen, der war ein Bauhandwerker. Und er hatte dort sicherlich auch einen Auftrag, den einen oder anderen. Immer wieder ähnlich wie bei uns. Angebot, Nachfrage, einen Auftrag brauchst du, sonst kannst du in Arbeit nicht leben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort auch der Josef seine Arbeit tat. Und Jesus mit ihm ging, 6 Kilometer, das ist eine Stunde zu Fuß, je nachdem, was er mitschleppte natürlich. Jesus kannte das Leben und Treiben in dieser Stadt sehr wohl. Der war nicht auf den Mund, war nicht blind, der ging nicht blind durch die Welt. Maria und Josef hielten ihn bestimmt nicht unter Verschluss, unter klösterlichem Verschluss, aber er war gehorsam und seinen Eltern untertan, und nach Psalm 119,9, er bewahrte sich immer nach seinem Wort. Und er wurde in Nazareth ernährt, großgezogen, und Gott ist sich nicht zu schade, das gehört mit zur Versuchungsgeschichte Jesu, ihn in Nazareth aufwachsen zu lassen, in dieser Nähe zu der heidnischen Verführung. Und das gibt mir auch den Mut zu sagen, auch in der heutigen Zeit, in der heutigen bösen Welt, können wir immer noch unsere Kinder aufziehen. Und Gott muss Gnade schenken, das ist richtig, dass sie nicht verführt werden. Aber wir sollen uns nicht scheuen, unsere Kinder auch in einer bösen Umwelt zu erziehen. Wie wir sie unter Verschluss halten, das muss jedes Ehepaar und jedes Elternpaar selber für sich natürlich beantworten. Bei den einen geht es großzügiger zu, bei den anderen weniger großzügig. Wir wollen Gott dankbar sein, wenn er dann sein Wort in ihr Herz hineinpflanzt. Also, diese ganze Geschichte Zephiro schwappte natürlich auch nach Nazareth hinüber, und da verdiente mancher aus Nazareth sein Brot in Zephiro, und hier war nun immer die Gefahr der kultischen Verunreinigung ja unendlich nahe beieinander. Da waren die Theater, vielleicht war da nicht ein Sklave, war irgendein Mensch aus Nazareth, der knipste dort die Karten, falls es schon so etwas gab, und da gab es auch Vielfältiges zu tun bei einem riesen Andrang in einem großen Theater mit vielleicht 5000 Leuten. Und der dortige Synagogenleiter, nein, es wird nicht von einem Leiter berichtet, nur die dortigen, die in Synagogen vorstehen, Steher, die Synagogenverantwortlichen, die hatten sicherlich alle Hände voll zu tun, ihre Synagoge kultisch reinzuhalten, die Leute bei der Stange zu halten. Deshalb sagt ja der Nathanael, was kann denn von dort Gutes kommen? Hatte keinen guten Ruf, das Nazareth. Hatte keinen guten Ruf. Und als dann später noch Jesus auftrat und Ansprüche stellte, so, er sei der Messias, er sei der von Gott Gesandte. Da haben die haben durchgedreht, die haben das nicht mehr auf die Reihe gebracht. Und da haben sie ihn eben rausgestoßen, wollten ihn den Abhang hinunterstoßen, ist ihnen dann nicht gelungen. Und Nazareth nahm Jesus nie an. Eine Stelle, die ich nachher noch lesen wollte, kann ich jetzt schon sagen. Er kam dann wieder zurück nach Galiläa. Zuerst haben sie ihn verworfen und dann haben sie ihn angenommen, Jesus, weil er auf dem Fest in Jerusalem solche Wunder getan hat. Und da kann man eine Ausnahme machen, außer Nazareth. Ein Prophet gibt nichts in seiner Heimatstadt. Kana, das kommt von Kana, das ist Hebräisch, und heißt kaufen, erwerben, besitzen. In 5. Mose 32, Vers 6 steht das Wort, dein Vater im Himmel, er hat dich erkauft, er hat dich erworben. Das ist über Israel gesprochen. Gott hat sein Volk Israel erworben. Und dann steht Johannes 1, Vers 11, er, Jesus, kam in das eigene, das, was er selbst durch den Vater erworben hat, einzig mal zugelegt hat, würde man heute sagen, er kam über das in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Muss das für Gott sein, dass die eigenen ihn nicht aufnahmen. Oder 1. Mose 14, Vers 19, gesegnet ist Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Kana heißt besitzen, erwerben, erkaufen, das steckt alles in diesem Wort drin. Er besitzt Himmel und Erde. Und zum ersten Mal kommt in 1. Mose 4, Vers 1 vor, da sagt Eva bei der Geburt des Kain, ich habe einen Mann erworben. Ich habe einen Mann erworben, nämlich den Kain, für den Herrn oder mit dem Herrn, mit Jehova. Allerdings hat sie dann einen erworben, der war nicht für den Herrn da, der war eher für den Gegenspieler da. So wurde auch Kain später, Judasbrief kann man es nachlesen, ein Bild auf Satan. Korah auf den Antichristen, übrigens dort im Judasbrief 7 oder 11, ich weiß nicht mehr genau. Und der Biliam für den falschen Prophet. Nathanael kommt aus Kana in Galiläa. Kana heißt auf Deutsch Gottes Geschenk. Und Jesus sagt von ihm, ein Israelit ohne Druck. Ohne Druck. Anscheinend gibt es auch andere, aber das wollen wir heute nicht besprechen. Ja, Nathanael, das ist das Bild auf ein Israel ohne Druck. In Johannes 1, Vers 48 wird erwähnt, dass er unter dem Feigenbaum war. Als das Nathanael hörte, dass Jesus das gesehen hatte, da war Nathanael erstaunt. Und das gab ihm die Gewissheit, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Was dort vor sich ging unter dem Feigenbaum, wissen wir nicht. Aber das muss etwas gewesen sein, da muss etwas gesprochen worden sein, was diesen Nathanael so erschütterte, überwältigte, dass Jesus das gesehen hatte und sagt zu ihm, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Aber sehen Sie einmal, ich möchte das einfach, das, was Jesus dort eigentlich getan hat, noch etwas vertiefen, auch wenn das vielleicht fast nur etwas mehr rhetorisch klingt, aber es ist nicht so. Wenn ein Israel ohne Druck unter dem Feigenbaum sitzt und Jesus tritt herzu, dann tritt bildlich gesprochen der Weinstock mit dazu. Und wie heißt es denn in Micha 4 und Sacharja 3? Ihr werdet einander einladen, ein jeder unter seinen Feigenbaum und ein jeder unter seinen Weinstock. Oder dann, ihr werdet sitzen und jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock. Und das hat sich erfüllt, ein Stück weit, mit Jesus und diesem Feigenbaum, von dem gesprochen wird. Und in diesem Zusammenhang muss man das vielleicht sehen, dass da der Nathanael etwas gemerkt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und später sagt Jesus selbst, ich bin ja der Weinstock und ihr seid die Reben. Nathanael wusste noch nicht, dass der Weinstock zu ihm trat. Aber diese Begegnung, als der Weinstock sich neben ihn stellte, das muss ihn, wie gesagt, überwältigt haben. Dieser Nathanael, das ist einem nochmal das Bild von ihm zu betrachten. Nathanael ist das Israel ohne Trug, das im tausendjährigen Reich dann unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum sitzen wird. Und Nathanael, das ist das auf seinen Herrn wartende Israel, das Israel, das einmal mit ihm im tausendjährigen Reich zusammen sein wird. Und Kana selbst, so sehe ich es, repräsentiert das Reich des Messias, wo er heilt und regiert, nachdem er alles durch sein Blut erkauft und losgekauft hat. Ich möchte das noch etwas vertiefen mit dem Kana, weil mir das wichtig ist. Und vielleicht werde ich auch hier einmal über den Messias im Alten Testament sprechen, der erste Vortrag, der darüber, den das dazu gibt, der wird das Thema Kana noch etwas vertiefen. Aber noch eine kleine Vertiefung. In der großen Christusprophetie in Sprüche 8, Vers 22 heißt es, der Herr besaß mich oder erwarb mich, da ist eine Prophetie auf Jesus, als Reschid, als Erstling seines Weges, nicht seiner Wege, als Erstling seines Weges. Das ist zunächst zwar über die Weisheit gesprochen, aber Christus ist ja die Weisheit, er ist uns zur Weisheit gemacht. Der Herr besaß mich als Erstling seines Weges, er erwarb mich als Erstling seines Weges. Wir würden heute vielleicht sagen, wie bei der Eva, wenn da ein Kind kommt, der Herr bekam, ich bekam ein Kind. Und die hebräische Sprache sagt an einigen Stellen, ich erwarb ein Kind. Und so auch hier, der Herr erwarb mich, gebar mich nach Psalm 2, Vers 7, als der Erstling seines Weges. Nicht als der Erstling seiner Wege, da ist schon ein anderer genannt, das ist der Behemoth, der Erstling seiner Wege, das ist etwas anderes. Jesus, der Erstling seines Weges. Und nun beginnt er seinen weiteren Weg in Kana, in Galiläa. der Weg, den Gott einst dem Gottessohn vorgab, der wird endlich, muss man sagen, in dem Erdendasein Jesu weitergeführt. Deshalb Kana. Der Erstling der Wege Gottes macht jetzt weiter. 400 Jahre war Pause, gab es keinen Prophet in Israel. Und jetzt kommt der Prophet, die Heilsgeschichte, der Weg der Erlösung, der Weg Gottes geht weiter. Und deshalb auch ein Grund, dass Jesus in Kana beginnt, in Kana, in Galiläa, Galil, das heißt Abwälzung. Immer mit dem Hintergrund, dem Blick auf die Abwälzung der Sünde, die Lösung des Sündenproblems. Und deshalb heißt es ja später in Apostelgeschichte 9, auf dem Wege, den Jesus vorgezeichnet hat, mitgehen. Mit dem Weg der Wahrheit und dem Leben, wie Jesus ja nun selber sogar heißt. Machen wir weiter. Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass die Hochzeit am dritten Tage stattfand, obwohl sie für mein Thema heute nicht ganz so wichtig ist, diese Aussage. Und da heißt es in Hosea 6, Vers 2, nach zwei Tagen, nachdem er Israel geschlagen hat, am dritten Tage wirst du uns wiederbeleben. Der erste Tag bei den Juden ist der Sonntag, zweiter Montag und dritter Dienstag. Heute noch heiraten die Juden am Dienstag. Ich weiß gar nicht mehr, warum das genauso ist, aber da gibt es einen Grund. Dienstags, meines Wissens, wird geheiratet. Und das weist, und diese Begegnung, dass es ein dritter Tag war, weist auf die Zeit hin des tausendjährigen Reiches. Dann wird nämlich die Zeit vorbei sein, wo Israel in der Verbannung war. Und Gott beginnt, dieses Volk wieder zu beleben. Natürlich in Etappen. Zuerst die Ersten, die im tausendjährigen Reich dabei sind. Und dann geht es Stück für Stück weiter in die Ewigkeit hinein und in der Ewigkeit. Aber es ist eine Hochzeit. Und dann können wir lesen nach Jeremia 7, Vers 34. Es wird aufhören die Stimme des Bräutigams und es wird aufhören die Stimme der Braut. So war es in den 2000 Jahren. Und dann die Prophetie, Jeremia 33, Vers 11. Man wird wieder hören die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Und das genau, das demonstriert diese Geschichte in Kana. Es wird wieder die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut gehört werden. Natürlich könnte ich jetzt auch Jesus auf die Ebene heben, dass er der Bräutigam ist. Auch das will ich heute morgens tun. Jesus ist der, der das Wunder tut. Noch ein Satz zu Kana und dann bin ich fertig mit diesem Teil. Kana, oder das Wort Kana im Hebräischen, kann auch Kane heißen und dann heißt es nicht kaufen und erwerben, sondern dann heißt es Schilfrohr, der Schilf. Und was lesen wir in Jesaja 42, Vers 3? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und das wird wieder zitiert im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 12, Vers 20. So Brüder früher, und ich mache das auch so, haben auch immer wieder über die Zahlwerte etwas gesagt. Lassen Sie mich das heute Morgen auch tun. Kana, griechisch geschrieben, und es ist ja nur im griechischen Neuen Testament überliefert, hat den Zahlwert 72. 72 hat einen Zusammenhang mit Gnade, hebräisch Chesed, Zahlwert auch 72. Und in 4. Mose 11, Vers 5, weissagen 70 und zwei Männer im Lager, das sind zusammen 72. Ein Hinweis auf das Reich des Messias, wenn er beginnt, auch im tausendjährigen Reich, trotz des Gesetzes, wieder seinen Heiligen die Gnade und den Geist zu sprechen. Auch das weist darauf hin, dass etwas Neues kommen wird, wenn Kana erfüllt sein wird. Sprich, wenn Jesus am Kreuz alles zurückgekauft hat. Dann kann man das Kana auch hebräisch lesen. Dann hat es den Zahlwert 155, das ist 5 mal 31. 31 die Zahl Gottes, der starke Gott. Und 5 die Zahl der Gnade, der Zuwendung Gottes zu uns Menschenkindern. So, und so viel einmal als Vorspann zur Hinwendung an diese ganze Geschichte. Nichts ist in der Schrift unbedeutend, das wissen wir alle, das glauben wir ja alle auch. Kein Sätzchen, kein Wörtchen, nicht einmal ein Buchstabe ist unbedeutend. Aber nun muss ich dieses Wunder deuten, und das will ich jetzt tun. Was bedeutet das Wunder? Was ist dort geschehen? War es wirklich nur, in Anführungszeichen, die Verwandlung des Wassers in Trübsal, in den Wein der Freude, den Jesus ganz, ganz, ganz bestimmt gegeben, geschenkt hat und schenken wird? Und wir haben ihn ja auch miterlebt, diesen Wein der Freude, die Frucht des Geistes, Friede, Freude und so weiter. Aber wie gesagt, ich kann mich ihm nicht ganz anschließen. Wasser ist im Allgemeinen in der Bibel größer als Wein. Noch einmal. Wasser ist in der Schrift im Allgemeinen größer als Wein und nicht geringer. Das Geschehen beispielsweise, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das für eine Sache? Oder die Wasser, die aus Jerusalem hinausfließen eines Tages, ab Hesekiel 40 lesen wir das, oder am Schluss der Offenbarung, und dann alles Bewässern. Das Geschehen in Kana ist die Demonstration der Verwandlung Jesu von der Herrlichkeit beim Vater in die Erniedrigung in Fleisch und Blut in dieser Welt, in sein Erdenleben. Es ist der Weg des Ausgangs vom Vater in Herrlichkeit und der Abstieg, das Hinuntergehen, besser ausgedrückt, in diese Erde mit der Annahme von Fleisch und Blut. Und das musste das erste Zeichen sein, wo er zeigte, ich bin der, der vom Vater ausgegangen ist. Und jetzt komme ich in diese Welt der Menschen, trage ihren Fleisch und Blut und bin erniedrigt. Was sagen wir denn im Abendmahl zu dem Wein? Dies ist mein Blut. Wein ist Blut, unter anderem. Wein ist Blut. Und so sehe ich es auch hier, dieser Wein in den Krügen, das ist sein Blut. Und der erste Krug, der steinerne Krug mit dem Wasser, das ist seine Geistleiblichkeit in der Herrlichkeit des Vaters. Er verlässt seine Geistleiblichkeit und nimmt eine andere irdische Leiblichkeit an. Und deshalb auch Kana, weil Jesus auf dem Wege sich befindet, durch sein Blut sich alles zu erkaufen, auch seine Gemeinde. Dazu werde ich nachher noch drei Schriftstellen lesen. Nun könnte man natürlich argumentieren, Bruder Weber, so geht das nicht. Die 6 Krüge, das ist ein irdisches Material. Wie soll dieses irdische Material ein Bild auf die Herrlichkeit Jesus sein? Auch das wäre auslegbar, aber dort steht eben etwas anderes. Zunächst noch dazu, nach dem Motto, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber noch einmal, es steht dort nicht irdenes Gefäß, sondern es steht dort 6 steinerne Krüge nach der Reinigungsbitte der Juden. Nun fragen wir wieder die Schrift. Der Stein hat durchaus himmlischen Charakter. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Haupt der Ecke geworden. Das steht mehrfach in der Schrift. Oder ein Stein riss sich los. Daniel, Kapitel 2, und zermalte alles. Die 6 steinernen Krüge sind durchaus das Bild dafür, dass Jesus seine Herrlichkeit verlassen hat und in diese irdische Welt gegangen ist. Er ist der vom Himmel Gekommene. Das bringt er hier zum Ausdruck. Und dass er vom Himmel gekommen ist, Das finden wir oft oder hin und wieder im Johannesevangelium, zumindest in Kapitel 3 und Kapitel 6 oder die berühmte Stelle in 1. Korinther 15, Vers 47, dass der zweite Adam vom Himmel gekommen ist. Und lassen Sie mich auch noch etwas zu der Zahl 6 sagen, die 6 Krüge. Es gibt ja keine Zahl, vor der die Christen einen Horror haben, wie die 6 zur Steigerung, 666. Stellen Sie sich vor, ich würde heute Morgen aber im Auto gekommen, HNEW 666, da hätten Sie ganz bestimmt gesagt, bei dem stimmt es auch nicht mehr. Neulich bin ich mal mit frommen Leuten im Auto gefahren, war hinten 666 drauf, den habe ich nachher gesagt, ich habe es erst gar nicht gemerkt, nachher gesagt, sag mal, mit was für Nummer fahre ich hier eigentlich? Ich habe da kein Problem damit. 6 ist zunächst eine ganz positive Zahl. Erst mit dem Sündenfall und mit dem Fall Satans wurden auch die Zahlen negativ, aber die gab es schon immer, die waren zuerst positiv. Und allein das Wörtchen Abba, Abba, lieber Vater, A, B, B, A, trägt den Zahlwert 6. Und der Mensch, der sehr gut war, wurde am 6. Tag geschaffen. Da ist doch überhaupt nichts drin von irgendeinem negativen Touch oder von einer negativen Aussage. Erst durch den Sündenfall noch einmal gibt es negative Zahlen. Selbstverständlich, das weiß ich auch. Jesus ist der Mensch gewordene Gottessohn. Das ist seine Zahl, die Zahl 6. 2 mal 3, 2 die Leiblichkeit, auch die Sohneszahl. 3 die Zahl für den Geist, 2 mal 3, das ist der geistleibliche Jesu, der vom Himmel gekommen ist. Die 6 gilt auch für den Himmel für ihn. Denn das Abba gilt ja auch für den Himmel. Abba, lieber Vater. Und das gehört nur am Rande zu meinem Thema. Ich darf auch die Zeit nicht überziehen. Wir haben gestern über die Zeit gesprochen. Ich will mal gucken, wie ich das dann noch überhaupt hinkriege heute Morgen. Aber das lassen Sie mich einfach noch einen kleinen Schwenk machen zu der Zahl 6. Warum ist das mit der 666 so? Ich sage Ihnen das. Im Hebräischen ist das Wort für die Sünde Chet und das trägt den Zahlwert 18 dreimal 6. Das ist die negative Seite. Aber die positive ist, die Zahl 18 im Hebräischen bedeutet auch Chai, das ist Leben. Und wenn die Juden etwas schenken, dann schenken sie 18. Beispiel, an meinem 50. Geburtstag haben meine Freunde aus Israel mir ein Geschenk gemacht. Sie haben mir 18 Bäumchen geschenkt, die sie mir nicht nach Deutschland schickten, sondern die sie bezahlten natürlich, und dann an die Forstverwaltung geben. So sind also auf meinen Namen an meinem 50. Geburtstag 18 Bäumchen gepflanzt worden, irgendwo in einem Park in Israel. Sie haben 18 geschenkt. So könnte man sagen, ich schenke 18 Taschentücher oder 18 Krawatten oder 18 Socken, ich weiß es nicht. Das ist so dieses 18, aber 18 eben, das Zeichen des Lebens. Das Zeichen des Lebens. Und jetzt 18 mal 37, das ist 666. Und jetzt mit der Sünde, der Mensch der Sünde, das passt zusammen. Aber 18 mal 37 mit dem Leben, das ist eine Zahl Jesu. So leid mir es tut, dass ich das, vielleicht mag jemand schockiert sein. Aber was heißt das denn bei Salomo, ihm kamen jedes Jahr 666 Talente Gold ein? Ich weiß wohl, die Ausleger bemühen sich, dieses Wort negativ auszulegen. Das lege ich ganz positiv aus. Das kam da herein aus den Nationen, da kamen ihm Leute, die an den Glauben aufgenommen haben und die sich von Jesus neu ins Leben zeugen ließen. Und die 37, das ist die Zahl Abel, das ist die Hinfälligkeit. Jawohl, wenn ich sündige, bin ich hinfällig, dann passt das. Aber wenn ich Jesus gehöre, bin ich schwach, aber er ist in mir stark. Und so sind die Zusammenhänge einfach, das muss man einfach sehen. Zum Schluss, die 18 noch, die 37 noch, 40 mal 37 im Griechischen ist die Zahl für Christus. 24 mal 37 ist die Zahl für Jesus. Und 64 mal 37 damit ist die Zahl für Jesus Christus. Und sechsmal, habe ich auch aufgeschrieben, und sechsmal 37, jetzt haben wir die sechs nochmal, das ist im, das weist auch Willi Pasetag darauf, ist im Hebräischen Bechor, das ist der Erstgeborene. Jesus trägt als Erstgeborener, hebräisch geschrieben, die Zahl 222, das ist 6 mal 37. Also ich möchte damit auch Mut machen, nicht alles in der Bibel nur negativ zu sehen. Man darf immer alles, was vor dem Sündenfall war, immer auch nur positiv zu sehen. So, jetzt aber weg von diesen Zahlen, diesen Dingen, die einfach dazugehören, wenn wir über dieses Wunder sprechen. Jetzt ist das in das Krüge nach der Sitte der Reinigung. Und nach der hebräischen Sitte der Reinigung mussten bestimmte Gefäße aus Stein sein, die ließen sich besser reinigen. Wenn es aus irgendeinem Material gewesen wäre, dann saugt sich das mit Schmutz voll und in bestimmten Zusammenhängen mussten die dann zerschlagen werden, durften nicht wiederverwendet werden, weil sie einfach voll Schmutz, das heißt voll Sünde, voll Sündengift waren, Sündenschmutz waren. Stein nimmt den Schmutz nicht an und deshalb darf Reinigungswasser in diese steinerne Krügen hineingefasst getan werden. Und ist die Frage, was hat denn dieser Wein mit einem Reinigungsgerät zu tun? Da fragen wir wieder die Schrift. Hebräer 9, Vers 14. Vielmehr wird das Blut des Christus euch reinigen. Also Reinigungskrüge mit dem Blut. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Johannes, nein, 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, aller Sünde. Deshalb gehört das, der Wein bildet das Blut in ein Reinigungsgefäß. Das kann man nicht, ich darf das mal so sagen, nicht in den Kochtopf tun. Offenbarung 1, Vers 5. Und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben sich weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Deshalb Reinigungskrüge. Und jetzt darf ich zu dem Kana noch die drei Stellen nennen, die ich vorhin erwähnte, dass ich Ihnen noch drei Stellen sage mit dem Loskaufen, deshalb weil Kana ja erwerben, kaufen, auch loskaufen heißen kann. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Er hat uns erworben, hebräisch könnte man jetzt Kana übersetzen, durch das Blut seines eigenen. 1. Petrus 1, Vers 19. Er hat uns durch das kostbare Blut Jesu losgekauft. Auch hier könnte man Kana hebräisch übersetzen. Da steht in 18 und 19. Dann Offenbarung 5, 9. Du hast für Gott erkauft, wieder in hebräisch übersetzt Kana, durch dein Blut. Und zusammengefasst ist dieses ganze Loskaufen und Reinigen in Titus 2, Vers 14, in einem Paulusbrief. Er hat sich für uns gegeben, dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich ein Eigentumsvolk. Und nun steht doch nicht Blut, das dürfen wir hinzufügen. Das geschah alles durch sein Blut. Das ist der Sinn dieses Weinwunders in Kana. Jetzt können wir sagen, die Reinigung geschieht durch sein Blut und nicht durch irdisches Wasser. Jetzt können wir die Ausleger wieder von vorhin aus der Schublade ziehen und sagen, ja, unsere irdischen Reinigungsversuche sind sinnlos. Jesus muss uns reinigen von aller Sünde und alle Sündenvergebung geschieht nur über das Blut, Hebräer 9, Vers 22. Und diese Zeitschrift, der Spiegel, was wettert er immer wieder, was durch ein Opfer, jetzt auch bei der Passion Jesu, bei diesem Film, der in die Kinos kommt, was ist das für eine Religion, die einen Menschenopfer braucht, um von Sünden zu vergeben? Das ist völlig irrig. Das ist wieder gegen jeden Humanismus. Das ist die Argumentation der Welt. Die Juden, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das ist das Kreuz und das Blut. Nun müsste ich hier noch den Speisemeister behandeln, das tue ich aber nicht. Ich sage Ihnen aber zwei Sätze. Der Speisemeister, die Diakone, die Diener wussten, wo das herkommt. Wir, die wir von erkauft sind, wir wissen, wo das Wasser herkam und der Wein. Der Speisemeister wusste es nicht. Das ist das Bild auf einen Verwalter, einen Engel im tausendjährigen Reich, der dann die Hochzeit des Lammes ausrichten wird. Und die Engel heute wissen eben die Dinge noch nicht genau. 1. Petrus 1, Vers 12. Die Engel versuchen, in die Botschaft des Glaubens der Gnade hineinzuschauen. Mit vorgerechtem Halse, glaub, heißt es sogar. Und Epheser 3, Vers 10, verkündigen heute den Fürstentümern und Gewalten die gar mannigfache Weisheit Gottes, die sie nicht kennen. Das ist dieser Speisemeister, der muss erst noch ein bisschen lernen, was der Wein ist und das Wasser. Nun müssen wir das Ganze noch zu einer weiteren Lösung zuführen. Bei diesem Wein handelt es sich um das Blut, und jetzt vertiefen wir das noch, und die Seele Jesu. Die Seele Jesu. Denn das Blut ist ein Bild auf die Seele Jesu. 3. Mose 17, Vers 14. Das Blut ist die Seele, beziehungsweise die Seele ist im Blut. Und er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod auf Golgatha, Jesaja 53, 12. Damit hat er das Lösegeld bezahlt und hat das Schuldopfer gestellt. Das steht in 53, 10 in Jesaja, in dem Schuldopfer, und das Lösegeld geht durch das ganze Neue Testament hindurch. Und dafür sind die Krüge, die 6 Krüge da, mit dem Wein, beziehungsweise im Bilde mit dem Blut, dass nur über den irdischen Weg Jesu die Erlösung möglich ist. Nun kommen wir zu einem Thema, das muss hier mit behandelt werden. Da haben sich viele geschlagen drum. Ich glaube, darüber gab es vielleicht sogar Kriege. Nun sagt Jesus in Johannes 6, Vers 53, 54, 55, 56, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann nicht nur mein Jünger sein, der kann nicht das ewige Leben haben. Und was tun wir denn im Abendmahl? Da sagen wir, dieses Brot, das ist mein Leib. Und dieses Blut, dies und dieser Wein, dies ist mein Blut. Ist das Brot, der Leib Jesu? Und ist der Wein das Blut Jesu? Ich bin so dankbar, dass Bruder Arthur Mohl hier die Lösung gefunden hat. Er war Architekt. Und dann sagt er Folgendes. Sehen Sie, wenn Sie ein Häuslebauer sind, wenn Sie ein Haus bauen, dann haben Sie einen Architekten natürlich, und der macht Ihnen ein schönes Modell. 1 zu 50 oder 100 oder wie 200, wie das eben so ist. Und dann sitzen wir in der Mietwohnung, dann kommt Besuch, und Sie wissen schon, man baut ja langsam, und dann sagen Sie, das ist mein Haus. Habe 1 zu 50. Das ist mein Haus. Sehen Sie, das ist das Modell. Auch dieses Blut, das ist das Modell. Dieser Wein ist das Modell. Das Blut ist das Modell auf die Seele und der Wein das Modell auf das Blut. Und wenn das Haus fertig ist, sagen Sie, mein Haus, das ist jetzt Jesus, seine Geistleiblichkeit. Dann steht irgendwie das Modell in der Ecke und sagen Sie, sehen Sie, so hat es mal ausgesehen, wie anfingen zu bauen. Und wenn Sie rumreisen und stolzer Hausbesitzer sind, haben Sie ein Bild in der Tasche und dann ziehen Sie es raus, das Foto, sehen Sie, mein Haus. Wohnen Sie auf der Postkarte, da wohnen Sie nicht. Aber sagen Sie, mein Haus. Und das ist auch hier, das ist nur das Bild, das Modell. Und deshalb dürfen wir durchaus auch Blut essen, weil da ist keine Seele mehr drin, das ist nur das Bild. Ich möchte niemand zu nahe treten, aber es ist einfach so. So, und jetzt sagt Jesus weiter, wer nicht mein Fleisch isst, der kann nicht ewiges Leben haben, wenn mein Blut trinkt. Johannes 6, 62, da gibt Jesus selbst die Antwort. Das Fleisch nützt nichts, das Modell nützt nichts. Der Geist ist, der lebendig macht. Ich muss also den Jesus, den geistleiblichen Jesus essen und trinken. Und jetzt könnten wir das Bild fortführen der Hochzeit zu Kana. Das ist die Zurückverwandlung dann Jesu in die Herrlichkeit Gottes. Vater, verherrliche mich du mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe denn der Welt grundgelegt war. Damit sozusagen geht er zurück in den ersten Krug. Wir müssen Jesus aufnehmen, ihn in Geist und Wahrheit, ihn als den Geistleiblichen, als den in uns wohnenden Christus. So wird er zu uns, zu Geist und Leben, so wird er zu uns, für uns zu der Kraft, die uns ins ewige Leben führt. Ja, für uns als Gemeinde, die uns zu Gliedern am Leibe Christi gemacht hat. Das heißt, auch zuerst musst du Golgatha erleben. Dann erst kannst du mich wahrhaftig aufnehmen als Jesus, den verherrlichten Gottessohn. Erst den steinernen Krug mit dem Wein, beziehungsweise im Bild mit dem Blut. Erst Golgatha. Dann kannst du mich essen und trinken und in dir aufnehmen. Das Weinwunder war kein schlechter Scherz, sondern die notwendige Voraussetzung für ein neues Leben und ewiges Leben. Kaufet Wein umsonst, heißt es in Jesaja 55, Vers 1, wird es einmal heißen. Und in Hohelied, Vers 5, heißt es, berauschet euch, Freunde, trinket. Da möchte ich mal eine Sonntagspredigt halten bei den Abstinenzlern, die keinen Alkohol trinken. Berauschet euch, Freunde. Nun dürfen wir uns berauschen, nicht mit dem irdischen Wein, sondern seid erfüllt mit heiligem Geist. Darum geht es, Epheser 5, Vers 18. Berauschet euch nicht, besaufet euch nicht, sagt Luther, sondern seid erfüllt mit heiligem Geist. Ja, darin dürfen wir uns berauschen. Und dann muss ich noch etwas zu Ende führen, auch wenn die Uhr da oben tickt und meine Zeit bald um ist. Die Seele und der Geist, wie ist das eigentlich? Da habe ich von der Seele gesprochen. Und jetzt soll ich aber den Geist aufnehmen. Wie ist denn das? Was ist meine Seele? Wo kommt sie her? Dazu eine Antwort mit zwei Bibelversen. 1. Mose 2, Vers 7. Und er blies in seine Nase. Das ist der irdene Koloss Adam. 1. Mose 2, Vers 7. Und er blies in seine Nase den Odem, die Neshama, den Odem des Lebens, das ist wichtig, den Odem des Lebens. Also ins Nase kam der Odem des Lebens und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Odem rein, unser lebendiger Odem rein und lebendige Seele daraus geworden. Nun fragen wir weiter, und wo kommt der Odem her? 1. Mose 7, Vers 22. Denn der Odem des Geistes des Lebens ist in ihren Nasen. Aha, der Odem ist ein Ausfluss aus dem Geist des Lebens. Der Geist hat viele Facetten. Er ist ein Geist der Gnade, der Kraft, der Weisheit und so weiter. Er ist auch ein Geist des Lebens. Und aus diesem Geist des Lebens heraus, aus der Fülle des Geistes, eine ganz bestimmte Linie, da kommt der Odem, die Neshama, und daraus die Seele, die Hebräisch, die Nefesh. Und deshalb ist die Seele ein Ausfluss des Geistes, des Lebens. Und deshalb wird auch diese Seele wieder zurückverwandt. Das ist ein Geist, ein Teil des Geistes Jesu. In einem Ausfluss über Odem kommt dann eine Seele, eine lebendige Seele zustande. Und Gott selbst hat eine Seele, steht in der Bibel. Der Odem des Lebens ist ein Ausfluss des Geistes, des Lebens. Und die lebendige Seele eine Folge, ein Ausfluss des Odems, des Lebens. Und deshalb müssen wir, wenn wir Jesus aufnehmen als den Geistleiblichen, nehmen wir auch seine Seele, sein Blut auf, das er für uns vergossen hat. Wie ich schon sagte, heute ist der erste Gott, ist Jesus wieder zurückverwandelt in den ersten Krug und verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, ich hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Und dieser Jesus hat die Geistausgießung dann gemacht, in Apostelgeschichte 2, und von diesem Jesus, den dürfen wir aufnehmen in uns, und er verwandelt uns, er wird in uns zu Geist und Leben, ja, sein Geist hat in uns ein neues Leben. Das ist die Begebenheit der Hochzeit zu Kana. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten Zeit. Und wenn ich sie mitmachen und ich das darf, machen wir noch den königlichen Beamten. einfach, den Wundersack von Kana zuzubinden. Der heißt eigentlich, wir sind Johannes 4, ich erzähle die Geschichte noch. Wir sind Johannes 4. Jesus ist wieder in Kana. Der königliche Beamte kommt, sagt, mein Sohn ist krank, heile ihn. Dort steht nicht der königliche Beamte. Dort steht nur der königliche. Und das ist so wichtig. Wir können nicht übersetzen, der königliche. Da halten uns die Leute für verrückt. Für komisch. Da sprach keiner an. Aber wenn wir auslegen, dann müssen wir das Beamte weglassen. Da könnte auch was anderes hinterstehen. Er ist einfach der königliche. Der kommt noch einmal persönlich zu ihm. Und das ist für mich nichts anderes. Und so sind alle 7 Gleichnisse Jesu angelegt. Als die Heilung des Königsgeschlechtes bei der Wiederkunft Jesu zu Beginn des 1000-jährigen Reiches. Genauso wie Kana ja seine Erfüllung findet zu Beginn des 1000-jährigen Reiches. Und der Königssohn, der Sohn des Königlichen, der war beangestellt, sicher beim Herodes, dem Antipas, sicherlich trotzdem wird er als Königlicher bezeichnet. Und dieser Königliche hat einen Sohn, das sind alles die Söhne Davids. Und wie heißt es in Sacharja 12 bei der Wiederkunft Jesu? Das Haus Davids weint zuerst. Der königliche Sohn weint zuerst aus dem Geschlecht Davids. Und dann das Haus Nathans, das war ein Bruder Salomos, auch ein Sohn Davids. Und dann die ganzen Leviten und die ganzen Geschlechter der Leviten. Alle werden sie wehklagen, auch die, die ihn durchstochen haben. Auch wenn sie nicht ins tausendjährige Reich hinein dürfen, weil sie gesündigt haben. Aber sie werden sehen, dass Jesus der Gottessohn ist und müssen dann noch warten, bis das tausend Jahre herum, dass die tausend Jahre herum sind, das Gericht am weißen Thron ist und dann die neue Erde und der neue Himmel gekommen. Ach, die Zurechtbringung des Königsgeschlechts wird in Etappen gehen. Es geht nicht sofort, da waren so viele böse Könige, denen macht man nicht einfach, Schwamm drüber, Jesus da, Sache ist erledigt. Nein, 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 da gibt es noch Gerichtszeiten. Aber mit der Wiederkunft Jesu wird als erstes das Königsgeschlecht geheilt. Und so sagt die Schrift. Und wenn das in Kana war, deshalb habe ich das noch gebracht. Sie werden erfahren müssen, ich habe euch erworben und erlöst durch mein Blut, dass ihr schuldhaft vergossen habt am Kreuz von Golgatha. Aber ich habe für euch gebetet und vergeben und habe euch erkauft. Und dazu ist der Ort Kana eine Darstellung und ein Bild. Gott segne Sie. Wenn Sie nicht alles aufgenommen haben am Anfang, dann stimmt es jetzt. Finde ich auch gut, gell? Das ist ein kleiner Spaß, den ich mit dem mache, der heute die Kassette aufnimmt. Und wir beten. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Du hast uns erkauft von Sünde, Tod und Teufel durch dein Blut. Ja, und du hast das Schuldopfer gestellt, den Ausgleich für unsere Seelen und für unsere Sünden. Und dafür habe herzlichen Dank. Erkauft sind wir. Erkauft durch dein Blut. Erworben durch dein Blut. Ja, sogar hat uns der Vater erworben durch die Neuzeugung des Geistes, im Geist, durch den Geist. Und nun segne uns, Herr Jesus, und zeig uns einfach, was du an Großem getan hast in dieser Welt. Und dass du ohne Sünde deinen Weg gegangen bist. Unschuldig, das unschuldige Lamm. Manches Mal fragen wir uns, Herr Jesus, wie hast du das gemacht? Denn wir tragen auch deinen Geist und wie oft ist es uns nicht danach, weil wir gesündigt haben. So leite uns durch deinen Heiligen Geist. Und du hast uns längst reingewaschen von aller Sünde, wenn wir dir gehören. Aber reinige uns immer wieder von dem Schmutz dieser Welt, der sich an unsere Füße anheftet. Ja, und so habe einfach Dank für das, was du getan hast. Und lass uns darüber dich anbeten, dich preisen. Wir können vieles nicht verstehen. Aber einmal werden wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und dann wirst du uns alles enthüllen, offenbaren. Ja, vielleicht werden wir dann gar nichts mehr fragen müssen. So wollen wir dich anbeten noch einmal in dieser Morgenstunde und dir die Ehre geben und sagen, du allein bist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dir allein Anbetung, Ruhm und Preis. Amen.